Asa mein lieber Junge, Asaya, nimm Zuflucht der höchsten Persönlichkeit Gottes, die zu ihrem Geweihten sehr gütig ist. Mumukshuvihi, auch von Menschen, die nach Befreiung streben. Mritya, aufzusuchen. Adapya, Lotusfüße. Paradim, System. Ananya Bhave, mit einer unerschütterlichen Stellung. Nidhadharma Bhavite, in seiner ursprünglichen wesensgemäßen Stellung verankert. Manasi, in den Geist. Avastapya, setzend. Vajrava, fahren fort, hingebungsvollen Dienst auszuführen. Purusham, die höchste Person. Übersetzung. Mein lieber Junge, du solltest ebenfalls bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht suchen. Ich sollte vielleicht besser erst sagen, in welchem Zusammenhang dieser Vers stattfindet, dass wir ihn besser verstehen können. Hier teilt die Mutter Suniti ihrem Sohn Dhruva Maharaj eine Unterweisung mit. Dhruva Maharaj war von seinem Vater nicht anerkannt worden und deswegen sehr traurig und auch ein bisschen aufgebracht. Denn es hieß ganz eindeutig, dass sein Vater ihm eigentlich seine Zuneigung entzogen hatte und sein Stiefbruder als den nächsten Prinz oder König einsetzen würde. Und das verletzte Dhruva, der eigentlich der rechtmäßige Erbe gewesen wäre. Und er ist sehr verletzt und seine Mutter spricht dann zu ihm. Mein lieber Junge, du solltest ebenfalls bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht suchen, die zu ihren Geweihten sehr gütig ist. Menschen, die nach Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod streben, suchen immer bei den Lotusfüßen des Herrn in hingebungsvollem Dienst Zuflucht. Während du geläutert wirst, indem du die für dich vorgesehene Tätigkeit ausführst, versuche einfach die höchste Persönlichkeit Gottes in dein Herz zu setzen und beschäftige dich, ohne einen Augenblick abzuweichen, immer im Dienst des Herrn. Erläuterung. Das System des Bhakti-Yoga, das Königin Suniti ihrem Sohn beschreibt, ist der standardgemäße Weg der Gotteserkenntnis. Jeder kann mit seinen wesensgemäßen, tätigkeitsgemäßen Pflichten fortfahren und zur gleichen Zeit die höchste Persönlichkeit Gottes in seinem Herzen bewahren. Und die gleiche Anweisung gab der Herr Arjuna in der Bhagavad Gita. Kämpfe weiter, doch bewahre mich immer in deinem Geist. Das sollte das Motto jedes ehrlichen Menschen sein, der nach Vollkommenheit im Krishna-Bewusstsein strebt. In diesem Zusammenhang wies Königin Suniti ihren Sohn darauf hin, dass die höchste Persönlichkeit Gottes als Britya Vatsala bekannt ist, was darauf hindeutet, dass der Herr zu seinen Geweihten sehr gütig ist. Sie sagte, du kommst weinen zu mir, weil ich deine Stiefmutter beleidigt habe. Doch ich bin nicht imstande, irgendetwas für dich zu tun. Krishna aber ist zu seinen Geweihten so gütig, dass seine zuneigungsvolle und behutsame Behandlung besser sein wird als die Güte von Millionen von Müttern, wie mir zusammengenommen. Verarbeitet, ne? Soll ich es nochmal vorlesen? Das ist eine sehr ungewöhnliche Formulierung. Suniti sagt, du kamst weinen zu mir, weil ich deine Stiefmutter beleidigt hat.
Doch ich bin nicht imstande, irgendetwas für dich zu tun. Krishna aber ist zu seinen Geweihten so gütig, dass seine zuneigungsvolle und behutsame Behandlung besser sein wird als die Güte von Millionen von Müttern. Wie mir zusammengenommen. Auch wenn jeder andere das Ernst des Gottgeweihten nicht zu mindern vermag, ist Krishna imstande, ihm zu helfen. Königin Suniti betonte auch, dass es nicht einfach ist, sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zu nähern, sondern dass sogar große Weise, die in spiritueller Erkenntnis sehr fortgeschritten sind, sich dem Herrn zu nähern versuchen. Königin Suniti deutet durch ihre Unterweisung ebenfalls an, dass Dhruva Maharaj erst ein kleines Kind von 5 Jahren war und dass es ihm daher nicht möglich sei, sich durch den Pfad des Karmakanda zu läutern. Durch den Vorgang des Bhakti-Yoga aber kann sogar ein Kind, das noch nicht einmal 5 Jahre alt ist, oder jeder in jedem Alter geläutert werden. Das ist die besondere Bedeutsamkeit von Bhakti-Yoga. Folglich rief sie ihm nicht die Verehrung der Halbgötter oder irgendeinen anderen Vorgang aufzunehmen, sondern sich nur der höchsten Persönlichkeit Gottes zuzuwenden. Und dann würde das Ergebnis höchste Vollkommenheit sein. Sobald man die höchste Persönlichkeit Gottes in sein Herz aufnimmt, wird alles einfach und erfolgreich.
Viva, viva, viva. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swami Nithi Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Katarine, Nirvishesha Shunyavadi, Bhaktacharya Satane, Jalasri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaurabhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wir lesen noch einmal den 25. Und auch in Deutsch.
Tameva vatsa shana pritya vatsalam mumukshubhirmikya patabhya padatim ananya bhave nitya dharma bhavite manasya vastapya bhajasva purusham.
Mein lieber Junge, du solltest ebenfalls bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht suchen, die zu ihren Geweihten sehr gütig ist. Menschen, die nach Befreiung aus dem Kreislauf von Geburt und Tod streben, suchen immer bei den Lotusfüßen des Herrn den hingebungsvollen Dienst Zuflucht. Während du geläutert wirst, indem du die für dich vorgesehene Tätigkeit ausführst, versuche einfach die höchste Persönlichkeit Gottes in dein Herz zu setzen und beschäftige dich, ohne einen Augenblick abzuweichen, immer im Dienst des Herrn. So, ich möchte euch einladen, der Bhagavatam zu hören, nicht dabei zu schreiben und andere Dinge zu tun, sondern euch zu vertiefen auf das transzendentale Thema. Ich glaube, es ist wieder ein gutes Thema. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskaryare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhaktavinda.
sehr gut auf sie, Devotees in einer Situation der äußeren Enttäuschung oder auch, wenn etwas einmal nicht so läuft, wie es läuft. Für einen Devotee ist es dann sehr klar, dass er versteht, wo die Zuflucht liegt. Der Begriff Ashwayatattva wird in einem sehr komplizierten Zusammenhang im Nectar of Devotion gebraucht. Nicht sehr kompliziert an. Da wird es ein bisschen anders, Eki. Nein, das muss ich jetzt mal, das war die falsche Straße. Die Kunst, Zuflucht zu suchen, beruht auf einem sehr wichtigen Faktor, nämlich dem Faktor des Vertrauens. Dhruva Maharaj wurde hier in eine schwere politische Situation gebracht. Er wollte, wie jeder junge Prinz, sicherlich sein rechtmäßiges Erbe antreten. Es wurde ihm aber durch sehr politische Umstände verwehrt. Seine Schwiegermutter, die dem König und seinem Vater Uttanapana viel lieber war als seine eigene Mutter. Also Dhruva Maharajas Schwiegermutter wollte unbedingt, dass ihr Sohn der nächste Kaiser wird. Es ging da um ein Weltreich, nicht um so ein kleinen Kanton oder ein kleines Land, sondern um ein Weltreich. Dhruva Maharaj sah sich sozusagen ein bisschen ausgebotet, um das mal in Norddeutsch zu sagen. Nun, er war sehr zornig und er hätte bei politischen Vorkehrungen und Arrangierungen Zuflucht suchen können. Aber seine eigene Mutter, die ein großer Devotee war, riet ihn davon ab. Und sie sagte auch ganz ehrlich, ich kann dir auch nicht dabei helfen, aber die höchste Persönlichkeit Gottes ist für dich da. Und sie spricht dann zu ihm, Srila Prabhupada drückt es so aus, du kamst weinend zu mir, weil dich deine Stiefmutter beleidigt hat. Doch ich bin nicht imstande, irgendetwas für dich zu tun. Aber Krishna ist zu seinen Geweihten so gütig, dass seine zuneigungsvolle und behutsame Behandlung besser sein wird als die Güte von Millionen von Müttern wie mir zusammengenommen. Auch wenn jeder andere das Elend des Gottgeweihten nicht zu mindern vermag, ist Krishna imstande, ihm zu helfen. Es ist sehr wichtig, dieses Vertrauen zu entwickeln im spirituellen Leben, dass wir bei Krishna Zuflucht suchen. Ganz besonders in Situationen, die wir als eine Art Test für unsere Loyalität, für unsere Spiritualität, für unsere Grundeinstellung und Grundüberzeugung sehen können. Und ist, sehr oft kann ein Devotee reifen, wenn er dann in diesem entscheidenden Augenblick Zuflucht sucht. Und Prabhupada predigt zu uns, war eigentlich auch immer, dass wir nicht so sehr bei den Bhagavatam sagt dazu, den fehlbaren Soldaten, also materiellen Arrangierungen gegen das materielle Leid Zuflucht suchen, sondern in erster Linie uns an die höchste Persönlichkeit Gottes wenden, um Zuflucht dort zu bekommen. Und Krishnas Eigenschaft ist eben auch, es wird hier gesagt, Britya Vatsala. Das heißt, dass er von Natur aus, das ist eine Charaktereigenschaft, eine sehr gütige Haltung gegenüber den Devotees hat, die bei ihm Zuflucht suchen. Er wartet sogar darauf. Es ist Britya Vatsala. Ein anderes Wort, was gebraucht wird für Lord Krishna, ist Bhakta Vatsala. Er ist der richtige Freund seiner Devotees. Der einfach wartet, dass man sich an ihn wendet. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne ein kleines, lange im verborgen gebliebenes Detail über die Draupadi Episode sagen. Ihr wisst, habt bestimmt schon oft gehört, wie Draupadi von Duryodhan und seinen unanständigen Kumpan in aller Öffentlichkeit entkleidet werden sollte, als eine Art Demütigung gegenüber den Pandavas, die bereits schon alles verloren hatten in dem Würfelspiel. Also als Draupadi eine Kshatriya-Lady, total sophisticated und von einem sehr hohen ethischen Level und einer gesellschaftlichen Position, und also sie war praktisch die Verkörperung der Glücksgöttin, so wird gesagt. Als sie dann in diesem großen Drangsal war, rief sie Krishna und wandte sich dann zu Dronacharya und sagte: Siehst du nicht dieses Unrecht? Du bist doch auch ein Mensch von Kultur. Warum billigst du das? Oh, Pastor. Ja. Dronacharya schaute einfach weg. Dann wandte sie sich an Großvater Bhishma. Bhishma, du bist der Ahnherr einer gewaltigen Dynastie, in die ich durch Heirat hineingekommen bin. Kannst du nicht hier die Generation nach dir zu Vernunft und Kultur und Rechtfertigkeit aufrufen? Und Bhishma guckte weg. Er wusste, die Prinzessin war im Recht, aber er guckte weg. Dann sah Draupadi also überhaupt niemanden mehr, der sie beschützte, und wandte sich an Krishna: Hey Govinda, hey Gopal. Und dann kam Krishna ihr zur Hilfe und gab ihr diese unendliche Menge, beschützte sie, indem er sie sozusagen einkleidete mit unendlichen Mengen von Sari-Material. Nun gut, diese Episode ist uns alle hinreichend bekannt und war bestimmt, weil sie so dramatisch und auch so wichtig ist, schon oft das Thema von Vorlesungen, und ihr habt bestimmt oft darüber nachgedacht und gesprochen mit anderen darüber, wie Krishna dann in letzter Minute kam und sein Devoti durch ein Wunder, sorgte für diese unendlichen Sari-Massen. Er kam unsichtbar für andere hin und aus seinen Händen kam diese Sari hervor. Die zogen und zogen und der ganze Palast war voll mit Sari. Und es hörte einfach nicht mehr auf. Ihr alle habt das schon gehört, aber was vielleicht neu ist, ist eine Zusatzinformation. Nachdem das alles abgeschlossen war, kam Draupadi zu Krishna und sagte: Krishna, ich habe nur eine einzige Frage. Why did you take so long? Warum hat es so lange gedauert? Nur in aller Minute, letzter Minute, als die Schurken ihr Werk fast erreicht hatten, da kamst du zur Hilfe. Warum so lange? Du wolltest mir doch helfen. Warum bist du zu spät gekommen? Fast zu spät. Könnt ihr die Frage verstehen von Draupadi? Und Krishna sagte: Höre, Draupadi. Du riefst am Anfang nach mir, aber im Grunde hast du dich an Dronacharya gewandt. Stimmt das? Ja, sagte Draupadi. Ich habe ihn um Gerechtigkeit angefleht. Ja, da habe ich gedacht, sagte Krishna, sie ruft ja eigentlich nach Draupadi. Ich will mich nicht aufdrängen. Nach Dronacharya. Und dann hast du auch weiter, als nächstes hast du dich an Bhishma gewandt. Stimmt das, Draupadi? Ja, sagte Draupadi. Nun habe ich gedacht, lass Bhishma helfen. Warum soll ich mich, ich bin ja nicht gerufen worden, warum soll ich mich auch auftreten? Oh, sagte Draupadi, mein Herr, scheint, dass du Ikram Tabakta Bhakti bist. Die Bhakti, die nur dich im Geiste hat. Das ist der Charakter unseres Herrn. Der Herr kommt zur Hilfe, wenn man sich an ihn wendet, aber es muss mit vollem Herzen geschehen. Königin Kunti drückt das aus, dass er sagt, dass Krishna das Eigentum sogar ist, also richtig das Eigentum der Devotees, die voll und ganz bei ihm Zuflucht gesucht haben und die somit Akinshana sind, die keine andere Zuflucht in dieser materiellen Welt haben. Das Ziel der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist uns nach und nach, denn das ist eine sehr hohe Stufe, wie ihr vielleicht schon ahnt und merkt, nach und nach zu dieser Bhakti zu verhelfen, dieser, man sagt der Ekanta-Bhakti, so, die eben nur dieses eine Ziel hat. Krishna spricht in liebevollen Worten über seine Devotees, indem er sagt, Vayasayatmika Buddhir Ekeha, da kommt das Wort schon wieder vor, Kurunandana. Der Geist der Devotees ist nicht mehr viel verzweigt, sondern auf das eine Ziel, auf Krishna ausgerichtet. Offensichtlich erfordert diese Art von Bhakti eine unglaubliche Menge an Vertrauen. Und hier kommt ein wichtiger Punkt, den ich euch bitte, mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis zu nehmen. Es ist wohl auch offensichtlich, und wenn wir tief unser Herz erforschen, klar, dass dieses Maß an Vertrauen oder Vishwas, Vishwas ist auch ein anderes Wort für das Vertrauen, nämlich feste Überzeugung, etwas ist, was ziemlich rar ist. Das ist nicht so schnell zu haben, das ist etwas sehr Hohes, eine recht hohe Stufe. Krishna spricht deswegen in der Bhagavad Gita darüber, wie wir langsam auf diese Stufe kommen, Schritt für Schritt. Sehr oft ist eine gewisse Gefahr, die manche wohlwollende Beobachter der Hare Krishna Bewegung schon festgestellt haben und die auch manchen nachdenklichen Devotees nicht entgangen ist. Die Gefahr ist, dass man will gleich die höchste Stufe erreichen und dann klappt es nicht und ist man frustriert und unterlässt vielleicht sogar den Vorgang der Bhakti, wird enttäuscht, zieht sich zurück, brodelt so sein Leben vor sich hin und so weiter, hört auf, Gemeinschaft mit Devotees zu haben und so weiter. Die höchste Stufe ist die Stufe, wo das Herz so von Anziehung erfasst ist von Krishna, dass es gar keine andere Möglichkeit hat, woanders hinzugehen. Diese, sagen wir mal, ausschließliche Fixierung in moderner Sprache. Im 12. Kapitel der Gita spricht Krishna über diese Stufe, indem er sagt, erinnere mich immer und dein Geist und deine Intelligenz sollte völlig in mich vertieft sein. Das ist eine Stufe, zu der man auch, sagen wir mal, in der Bhakti oder Vaishnava-Terminologie Raga-Bhakti sagen würde. Raga heißt, wird definiert im Chaitanya Charitamrita als die intensive und ausschließliche Absorbierung oder Versenkung und Vertiefung in Krishna, in diesem Fall Raga, Krishna als der Objekt der Bhakti. Nun, das ist am Anfang nicht immer möglich. Das ist eine sehr, sehr hohe Stufe. Deswegen geht Krishna im 12. Kapitel erstmal dorthin, wo man anfängt. Er spricht von der Entwicklung des Wissens. Man solle studieren, man soll die Shastra studieren, das alles kennenlernen. Prabhupada sagt, man soll es von allen Perspektiven aus beleuchten, dass man Wissen einfach entwickelt. Die zweite Stufe ist, dass man meditiert. Meditation. Meditation bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man über das Wissen reflektiert, das heißt tief darüber nachdenkt. Also richtig reflektiert. Nur durch Reflexion, das ist ein interessanter Punkt, kann Wissen zum eigenen Wissen wird. Wenn du Wissen hörst, aber du denkst nicht drüber nach, deswegen, also dann hast du das Wissen nicht. In der Erziehungsmethode ist das ein bekanntes Faktum. Man versucht die Studenten anzuhalten, Notizen zu nehmen, dann Hausaufgaben zu machen, vielleicht einen Aufsatz zu schreiben über das Gehörte, um so darüber zu reflektieren und dieses Wissen dann auch zu verinnerlichen. Nur Wissen, mit dem du dich wirklich beschäftigst, in Form der Reflexion, wird dein eigenes. Das macht man auch auf Seminaren. Da gibt man so Aufgaben, bildet Gruppen, dass die darüber diskutieren, dass sie was zusammenfassen und so weiter. Meditation. Du musst, um letztendlich zu dieser Bhakti kommen, zu der, musst du erstmal Wissen ansammeln und du musst dann anfangen, darüber zu nachzudenken und zu meditieren. Dann kommt die nächste Stufe, die Krishna empfiehlt, dass man tätig ist in dieser Welt, aber die Früchte der Tätigkeiten ihm darbringt. Das ist höher, als einfach nur passiv zu meditieren und zu Wissen anzusammeln und zu reflektieren, sondern es ist, weil das hat was mit, da wird es praktisch, da tut man nicht nur den Geist, sondern auch jetzt die Arbeit mit dem Körper einsetzen. Dann auf einer, das ist so eine Stufe, da tut man mehr oder weniger das, was man selber gerne tut. Und einen Teil der Früchte gibt man an Krishna. Die nächste Stufe ist schon ein bisschen fortgeschrittener, dass man Arbeit tut, die nur für Krishna ist. In der alten Tradition hat man zum Beispiel einen Garten angelegt und da die Gartenfrüchte und die Tulsis genommen, das ist nur für Krishna und nur für Krishna dargebracht. Keiner durfte vom Garten des Herrn essen. Work for me, sagt Krishna. Die nächste Stufe, die jetzt schon ziemlich hoch ist, ist, dass man den Regeln und Regulationen ohne abzuweichen folgt. Das ist schon eigentlich ziemlich weit. Und dann von da aus, und zwar Regeln und Regulationen des Sadhan Bhaktis. Rupa Goswami packt diese Regeln und Regulierungen aus und analysiert da 64 solche Übungen, die man ausführt auf der Vaidhi Bhakti Stufe. Und von da aus kommt man dann hoffentlich, also wenn man das gewissenhaft tut, dazu, ihn immer zu erinnern und den Geist und die Intelligenz wirklich total zu fixieren in ihm. Da gibt es gar nichts anderes mehr als Shri Krishna. Ich glaube, ihr merkt, es ist ein allmählicher Vorgang, wo es darum geht, sich zu läutern und letztendlich mehr und mehr feste Überzeugung zu entwickeln, dass ich Krishnas Diener bin, Shraddha habe. Nun, auf diesem Wege, wo man also Wissen entwickelt, reflektiert, dann für Krishna langsam anfängt, mal was für Krishna zu geben, dann für Krishna zu arbeiten, dann wirklich die Regeln und Regulierungen einzuhalten. Da sind jetzt nicht unbedingt die 4 Regeln und Regulierungen gemeint. Die sind eigentlich fast schon ein bisschen Voraussetzung für, also wir reden jetzt vom spirituellen Leben, für spirituelles Leben, weil der Bruch dieser 4 Regulierungen zu sehr die Erscheinungsweise und Leidenschaft mobilisiert, dass man eine wenig Chance hat, wirklich Fortschritte zu machen. Sondern wenn man die Regeln und Regulierung des Bhakti ausübt, ne? Nicht des menschlichen Verhaltens, sondern das ist klar, das muss man irgendwie hinkriegen. Ich weiß, im Kali Yuga ist das nicht immer so einfach, weil wir einfach so von Tamagun und Rajagun beeinflusst sind. Aber das wäre eigentlich gut, wenn man das hinkriegt und dann arbeitet. Hier wird von den Regeln und Regulierungen der Bhakti gesprochen. Ja, nun möchte ich gerne darüber sprechen, dass auf diesem Wege wir uns mit einer interessanten Sache auseinandersetzen müssen, nämlich dem Thema der inneren Veränderung, des Fortschrittes oder des Changes, dass wir etwas verändern in unserem Leben und immer wieder sehen, dass wir weiter auf dieser Stufenleiter kommen und weiter an uns arbeiten und verändern. Und es gibt ein interessantes Thema, dass die menschliche Natur eigentlich Angst hat vor Veränderung. Mit manchen von euch habe ich darüber gesprochen, wo diese Angst fast fast störende Ausmaße annimmt, die sie selber stören und auch selber aufwärmen. Aber im Grunde ist das unser Problem. Und ich möchte euch mal jetzt, ich komme gleich zur Reinbhakti-Diskussion zurück. Ich möchte jetzt euch einladen, mit mir ganz kurz eine Betrachtung zu machen, die ich für sehr wichtig halte. Um zu sehen, wo Schwierigkeiten für uns sind, diese Reise des Vertrauens, können wir jetzt mal sagen, einzuhalten. Wenn wir nämlich gefordert sind, uns zu verändern. Ich möchte euch mal ein ganz typisches Schweizer Drama schildern. Der Vater, wie heißt man in der Schweiz mit Namen? Thomas, gibt es bestimmt viele Namen, also wie in Deutschland auch. Thomas kommt nach Hause und ist betrunken. Er war so ist ein bisschen frustriert in seiner Ehe und trinkt leider. Jetzt tut der Thomas seine Frau vermöbeln. Das passiert. Blick ist da voll von die Blick-Zeitung. Margarete wird vermöbelt. Der Sohn sieht das und wird zu der Beschützerin seiner Mutter. Vater, vermöbel nicht meine Mutter. Und die Schwester nimmt meistens die Rolle ein, dass sie sagt, wir müssen Vater verstehen, er ist frustriert in der Ehe. So ist das, das ist das Normale, was so passiert, wenn das eintritt, dass der Vater trinkt. Die Rollen fangen sich an zu erhärten. Der Vater trinkt immer mehr, die Mutter kommt in die Opferrolle, Margarete, und der Sohn wird wirklich der Beschützer. Das wird klar, und die Schwester wird die mitleidige Schwester. Nun stellt euch Folgendes vor. Thomas hat eine Prügelei in der Bar, er zieht den Kürzeren, wie man sagt, beide Augen sind geschwollen und er kommt zum Hare Krishna Sonntagsfest. Nur mal hypothetisch. Ich muss mich verändern, ich gehe mal zu den Krishnas hin. Nun, Thomas hört eine Lecture, Krishna Chandra fängt ihn mit freudigem Lächeln. Gohalila predigt über die Notwendigkeit von einem sattwischen Lebensstil. Und Thomas sieht ein, ich muss mit Trinken aufhören. Er ist wirklich überzeugt, das saß. Dieser Besuch saß. Und er kommt nach Hause und sagt, ich trinke nicht mehr. Ich gebe es auf. Keiner glaubt ihm, weil das hat er schon so oft gesagt. Aber Thomas hat jetzt richtig the bottom gehittet. Und er muss wirklich was verändern. Und er kommt also nach Hause. Und nach einer gewissen Zeit, er tut das auch. Irgendwie, er kriegt Prasadam und irgendwie schafft er das, aus irgendeinem Grund. Meint ihr, was ist jetzt die Reaktion in der Familie? Man glaubt es nicht. Die normale Reaktion, sie freuen sich alle und sind super, das Problem ist aus. Aber sie denken, Mensch, was ist los mit dir? Und das liegt daran, weil sich jeder in der Rolle, in der er ist, total wohl vorkommt. Die Opferrolle, manchen Leuten tut das, also da kann man sich auch dran gewöhnen und da freuen. Die Beschützerrolle und die mitleidige Schwesterrolle, die mitleidige Karmeliterin oder wieder Samariterin. Nicht? Und weil Thomas jetzt zurück anders kommt, müssen alle ihre Rollen verändern. Und die Veränderung, das passt nicht. Wenn man sich heimisch eingefühlt hat in seinem Kreise und dann sich verändern, selbst in einem solchen Fall, wo man doch denken würde, nur als normaler Mensch, ja, das Problem ist gelöst, kommen Spannungen auf, deswegen, spinnst du denn? Stimmt das denn? Was ist los? Ist doch unheimlich. Vielleicht geht der Sohn der Sache nach und entdeckt, ach ja, die Krishna-Leute sind dahinter. Und so weiter. Nee. Das ist etwas ganz Interessantes. Gut, ich will jetzt nicht zu lange, weil die Schwingung von diesem Beispiel ist dermaßen low, dass es einen nicht wirklich aufbaut. Mir ist das klar. Worum es mir geht, ist, die menschliche Natur im Inneren widerstrebt es ihr, sich zu verändern. Es hängt mit Sicherheitsdenken zusammen, alles ist so bekannt und vertraut. Selbst das Misery. Viele Leute tun nicht ihr Leid verändern. Das ist etwas, womit sich ein Devotee auseinandersetzen muss, wenn es ihm darum geht, spirituelle Fortschritte zu machen. Was klemmt da bei mir? Was blockiert da bei mir? Und eine Sache ist, dass man sich eben heimisch eingewöhnt hat in einem bestimmten Kreis und deswegen nicht diesen Kreis verlassen möchte, um zu einem neuen Kreis zu kommen. Aber genau das ist nötig auf der Reise des Krishna-Bewusstseins. Wir haben eben aus der Gita eine Entwicklung gehört, wo sich ein Mensch ganz langsam von Wissen zur Meditation, zur Entsagung der Früchte der Arbeit, zur Arbeit für Krishna, zum Befolgen von Regeln und Regulierung ohne Abweichung und so weiter, schließlich zu der hohen Stufe der Bhakti, der ausschließlichen Bhakti, so hingeht, Schritt für Schritt. Auch wir werden in unserem Leben einen Schritt-für-Schritt-Vorgang machen müssen. Auch bei uns wird Abschied von all nötig sein, um Fortschritt zu machen. Wie gesagt, wir sind nicht auf dieser Raga-Bhakti-Ebene angelangt und es wird immer wieder nötig sein, zu schauen, wo bin ich jetzt, was muss ich verändern und so weiter. Und immer wieder werden wir merken, so wie eine Veränderung ansteht, sind wir ein bisschen beklommen und ein bisschen ängstlich. Sehr oft passieren deswegen Veränderungen im spirituellen Leben, nur durch die Hilfe Krishnas, der seinen Devotees das wegnimmt, an dem sie anklammern. Nicht? Wie Prabhupada Shloka so sagt, Yasyaham Anugrinami, wenn Krishna seine besondere Barmherzigkeit jemandem zeigt, dann nimmt er denen das weg, wo er noch anhaftet aufgrund von materiellen Anhaftungen. Ich möchte uns aber trösten. Es ist ein Prinzip, wenn der Devotee einfach sich durchringt und sagt, okay, ich muss eine Veränderung machen in meinem Leben. Ich müsste weitergehen auf der Reise des Vertrauens. Und wenn diese Prüfung da ist, dann, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, der Vorgang, der wirkt jetzt. Jetzt bist du gerade davor. Ich habe vor einiger Zeit ein Zitat gelesen, was ich euch vorlesen möchte in dieser Stelle. Wenn Gott gerade davor steht, das ist jetzt ein Philosoph aus China namens Mencius, aber der drückt es so schön aus, wenn Gott gerade davor steht, einem Menschen eine großartige Aufgabe zu übertragen, dann diszipliniert er diesen Menschen zuerst, indem er die Umstände ein bisschen schwierig macht. Er sagt, zuerst diszipliniert er seinen Geist mit Leid und seine Knochen mit schwerer Arbeit. Solch einem Menschen, dem er ein großes Amt geben will, gibt er einige Schwierigkeiten in den Weg und setzt ihn zum Teil große Armut aus. Durch diese Methoden stimuliert der Herr den Geist des Menschen, härtet ihn ein bisschen ab und ergänzt die Unvollkommenheiten, die der Mensch hat. Haben wir nicht alle gemerkt, große Dinge im Leben, da ist meistens, bevor man einen Durchbruch hat, ist man meistens ein bisschen davor und weiß nicht so recht. Erinnert euch bitte, als ihr Devotees wart, als ihr vielleicht in einer schwierigen Situation wart, die euch vielleicht in irgendeiner Weise ausweglos erschien und der Druck ein bisschen stärker wurde und dann plötzlich wumms, hat man die Devotees getroffen, die Gita getroffen und hat gemerkt, ja, da ist es. Oder erinnert euch auf Sankirtan, bevor es wirklich losgeht, wird man getestet und man kommt einfach nicht so ran, es geht nichts weg und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, bei anderen großen Sachen, bei Predigerprojekten, erstmal wird man von Krishna so gehärtet wie so Stahl, bang, 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 um dann zum Einsatz zu kommen. Das ist ein wichtiges Prinzip, was sich auch übrigens in anderen Kulturen feststellen lässt. Ich möchte einen abschließenden Punkt machen. In diesen Zeiten, wo von uns, wo wir intuitiv spüren, eine Veränderung steht an, ich müsste, um jetzt weiterzukommen, einen richtigen Schritt nach vorne zu machen, kommen wir vor eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Sind wir Devotees, die nach innen hin arbeiten, oder sind wir Devotees, die nach außen hin arbeiten? Ich möchte den Unterschied kurz darstellen. Auch als Devotees in einer spirituellen Institution, wie wir sie haben, kann es uns daran liegen, eine Position einzunehmen, nach außen hin zu arbeiten oder eine Anerkennung in den Augen von anderen anzunehmen. Diese Leute, die nach außen hin arbeiten, sind so in dem Haben-Modus des Lebens. Sie wollen Dinge haben, Titel, Anerkennung, Geld vielleicht, Vorteile, Position, Sinnbefriedigung und so weiter und so fort. Gehören wir dazu oder gehören wir zu den Devotees, die nach innen hin arbeiten, denen es wichtig ist, ihre Schwächen langsam zu überwinden, denen es wichtig ist, dass sie nach und nach geläutert werden und so weiter und so fort. Die im Sein gründen, im Krishna-Bewusstsein eben. Sehr oft ist es wichtig, dass wir bedingte Seelen so das Klammersyndrom haben, dass wir uns an äußeren Dingen, entweder Objekten oder Titeln, festhalten und da festklammern. Und dass uns von vornherein es schwerfällt, so in diesem Sein-Modus zu leben, dass wir, wo Veränderung, Läuterung wichtiger ist und Überwindung wichtiger ist als Haben, nicht? Wo die inneren Sicherheiten, das heißt, wichtiger werden als die sogenannten äußeren Sicherheiten, die ja zumindest nach unseren Einsichten her nicht immer äußerlich sind. Gut, ich möchte jetzt zusammenfassen die Vorlesung. Ich habe mich bemüht, Sunitis Anweisung an Dhruva Maharaj zu sagen. Er sagt, geh jetzt zu Krishna. Krishna kann dich läutern oder kann dich aufnehmen und dir mehr Zuneigung zeigen als Millionen von Müttern, so wie ich. Dazu ist aber ganz nötig diese Ekanta Bhakti oder dieses ausgerichtet sein auf ein Ziel. Das ist eine ziemlich hohe Stufe, die ein großes Maß an Vertrauen erfordert, das erstmal heranwachsen muss, dieses Vertrauen. Damit dieses Vertrauen heranwächst, ist es wichtig, dass wir bereitwillig uns auf den Entwicklungsweg des Krishna-Bewusstseins einlassen und allmählich, Schritt für Schritt, nach unseren Adhikas, nach unseren Fähigkeiten, das spirituelle Leben angehen. Hier müssen wir uns aber wirklich Acht geben vor diesem doch sehr, sagen wir mal, seltsamen Verhalten. Na, seltsam ist nicht das Wort. Diesen Verhalten der bedingten Seele, dass ihr Veränderung und Fortschritt manchmal ziemlich widerstrebt, weil es heißt, alte Rollen oder das Alte aufzugeben und wir da sehr dem Veränderung, das befürchten wir. Diese Befürchtung kann aber gelöst werden, indem wir zu Devotees werden, die kritisch ihr eigenen, sind sie im Haben oder im Sein denken drin. Sind sie Leute, die nach außen hin arbeiten oder Menschen, die nach innen hin lieber arbeiten? Gut, Hare Krishna. Wieder so eine nachdenklich stimmende Vorlesung, ich weiß. Also ich wollte nur diese zwei geben, ich gebe dann eine leichtere Vorlesung in der Zukunft. Ich habe diese Vorlesung in Serbien, war eine interessante Situation. Die Devotees haben durch erstmal einen Tempelbrand ihren Tempel verloren. Der ganze Tempel ist in Flammen aufgegangen. Danach kam gewaltige Erschütterung in der Bewegung und dann fielen die Bomben und die verloren Häuser und so weiter. Und natürlich war es dann ein bisschen, war das Vertrauen dann ganz, ganz unten. Kann man, glaube ich, verstehen. Und also die waren wirklich, die waren in einer spirituellen Not und hatten mich gebeten zu kommen und Vorlesungen zu geben und Kirtans und einfach verschiedene Sachen. Und mir fiel dann einfach ein, eine Vorlesung zu, über diese Themen zu geben, die ich jetzt gestriffen habe. Oh ja, der wichtigste Punkt ist, wie können wir Vertrauen entwickeln? Was fällt euch dazu ein? Was kann unser Strata stärken oder was, wie wächst das? Ich glaube, wir kennen das alle in unserem Leben, dass man Strata, dieses Gefühl ist ja wie so ein, ja, eine Überzeugung, eine innere Überzeugung. Wie kann die wachsen?
Diese spirituelle Erfahrung, die einen Einblick geben, diese spirituelle Realität.
Und dass man Erfahrung macht hier. Prabhupads meist zitierter Vers aus der Gita ist: Höre nun, wie du durch das Entwickeln von Yoga das ist im siebten Kapitel. Ich muss sagen, weil ich ein bisschen müde bin, bin ich im Augenblick. Also wir hören nun, wie du dich entwickeln zu Yoga, zu einer Verwirklichung über mich gelangen kannst. 7.1 ist das, wenn du es mal aufschlagen möchtest. Also hier geht es auch um Verwirklichung. Hier ist es. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Höre nun, o Sohn Pritas, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktizierst. Also diese Gotteserkenntnis frei von allen Zweifeln, das ist wichtig, darum geht es uns. Ich finde es sehr schön, dass Prabhupada das, also das ist auch seine Sache, also das ist seine Lehrmethode. Deswegen hat immer, wenn er irgendwo ankam, jetzt lesen wir von der Gita, kam er immer wieder auf diesen Vers drauf. Immer wieder, das ist so sein Preaching-Vers zu den Devotees. Es geht hier darum, Erkenntnis zu machen, frei von allen Zweifeln, durch die Praxis von einem höheren Verbundensein oder Yoga. Wie, durch was kann man noch das Vertrauen stärken? Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Das wird immer wieder gesagt. Und was Gaura Lila gesagt hat, ich möchte es gerne mit der Gita-Vers belegen. Wisst ihr, könnt ihr mir gerade helfen, wo ist der Schlucker? Matschita Matgata Prana. 10.10 sogar. Da spricht Prabhupada sehr, das ist sehr interessant, wie da passiert etwas sehr Interessantes in der Auslegung. 10.9 ist es. Machita Matgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantas Chamang Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. In der Übersetzung: Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir, ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Nun, das ist also die Gemeinschaft der Devotees, die machen sowas, die sind also, die weilen, ihre Gedanken weilen in Krishna, ihr Leben ist völlig hingegeben und sie erfahren auch große Zufriedenheit darin. Da wächst Vertrauen. Nur ist interessant, wie Prabhupada in der Wort-zu-Wort-Übersetzung das, was er in dem Text als erleuchten, sie erleuchten sich, wie er das übersetzt. Bodhayantaya predigend, Parasparam untereinander, also die predigen zueinander anscheinend. Also diese Nuance bringt Prabhupada da noch rein. Die haben nicht, die haben gute Beziehungen, sodass die Beziehung es verkraften können, zu sagen, mein lieber so und so, ich denke, hier ist eine Korrekturverbesserung nötig. Die predigen zueinander. Das muss anscheinend sein in der Gemeinschaft von Devotees, damit Vertrauen wachsen kann. Natürlich wissen wir alle, dass das richtig zu predigen, ihr seid ja alles Prediger und ihr kennt das aus der Situation, das kann man erst, wenn einer anfängt, Fragen zu stellen und etwas wirklich wissen möchte. Und wenn so eine gewisse Art der Zuneigung und der Vertrauen da ist, der will mir wirklich helfen, aus seinem besten Wissen und Vermessen, dann geht man los und sagt, ja, lieber Bhakta Erich, also hier liegt doch Folgendes vor, deine Anhaftung an die Zigarettenwelt verursacht Lungenkrebs, und deswegen würde ich hier vorschlagen, dass du es mal mit Prasadam probierst und auf einen höheren Geschmack und so weiter und so fort. Man predigt dann zu dem, sagt der Erich, dass er seine Anhaftung da aufgibt. Das sollte nicht aufhören, wenn wir weiterkommen im spirituellen Leben. Oder wenn wir nicht mehr Bhakta sind, sondern erst eingeweiht sind oder zweit eingeweiht sind oder eine große Position haben oder Guru sind oder Sannyasi oder GBC. Das ist gut zu predigen. Das heißt natürlich, dass erstmal diese Beziehung der Sicherheit miteinander da sein muss. Dann ist das leicht. Ja, das habe ich auch hier aufgeschrieben. Wie kann man Vertrauen entwickeln in der Gemeinschaft mit Devotees? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist so wichtig. Jeder von uns, lasst uns überlegen, zu was für Devotees wir solche Beziehungen entwickeln können, dass die auch sich komfortabel fühlen, uns etwas zu sagen, wenn ihnen etwas auffällt. Nicht? Denn wir sind ja so in unserer eigenen Rolle verfangen und Rechte haben auch tausend Gründe, weswegen wir das so sehen, wie wir es sehen. Nicht? Und so weiter. Und wenn da nicht ein Input von außen mal kommt, bleiben wir immer in unserem Kreis drin. Ja, ich hab noch einen zweiten Punkt, oder sagen wir mal, keine Angst, ich fange nicht von vorne an. Noch einen Punkt über Vertrauen sammeln habe ich mir noch aufgeschrieben, aber ich möchte vorher noch fragen. Was du hast schon. Aber was stärkt noch unser Vertrauen? Habt ihr irgendwas? Ja, dass man Zuflucht sucht bei irgendeinem potenten spirituellen Vorgang, den man gerne tut. Ja, was da passiert nämlich dann immer eine Art spirituelle Verwirklichung. Dass man anderen hilft. Ja, ein Prediger kennt dieses Moment, wenn er einfach versucht, demütig das weiterzugeben und plötzlich merkt, wie der Funke springt und den anderen entfacht. Dann denkt man, ja, das funktioniert ja. Das ist der Grund, weswegen Prediger sehr oft sehr überzeugt sind, weil sie sehen, dass vor ihren Augen diese Transformation stattfindet. Sie können das sehen. Gut, ich habe mir noch einen letzten Punkt geschrieben, durch das ernsthafte Studium der Schriften. Krishna erklärt in der Gita, wieso das wirkt. Er sagt, wer immer diese geheiligte Konversation studiert, verehrt mich mit seiner Intelligenz. Was man durch Studium der Schriften tut, ist, dass man eine Art Puja macht. Man benutzt sein Brain, seine Intelligenz, die so viele Themen drin ist, und richtet es auf Krishna. Und Krishna wird dadurch sehr erfreut. Durch die Studium ergibt den Devotee dann auch gewisse Verwirklichungen, die beim Studium eintreten. Gut. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Korrekt, Moment.
Gegenwart, wenn man den Kuh kommt, der macht die Änderung, aber die anderen Modis können die nicht folgen und ohne die Bankationen Modis fiel das dann nicht. Das ist noch ein anderer
Schritt. Ja. Es geht einem immer so bei den Devotee-Kindern, nicht? Jetzt zum Beispiel, die Radha Devi ist so hoch gewachsen. Ich kenne sie eigentlich nur so als kleines Kind, die da. Und plötzlich ist das so eine Riesenperson und hat auch in Ideen und muss man sich jetzt mal dran gewöhnen. Das ist jetzt eine Mataji. Und nicht ein Kind, nicht? Und das müssen wir lernen als Devotees, ein bisschen feinfühlig zu werden füreinander. Und nur was den Sohn betrifft, weißt du, letztendlich, wir müssen, sagen wir mal so, wie man das jetzt lösen kann, oder wie war jetzt noch immer die Frage?
Ja, das war jetzt ein Beispiel, sind ja eigentlich alle Kinder, die dann irgendwann erwachsen werden,
ja.
Und dann sehen sie noch als Kinder, als den Bach oder den Ausfelsen,
dass
sich der Ernst hat, und man kann den gar nicht nachvollziehen.
Ach so, es war eine Beobachtung mehr, ja. Ja.
Ja. Weil du hast die Kunde gesagt.
Ja, diesen komischen Vergleich, ja, das wollen wir gar nicht mal. Das hat so eine lowe spirituelle Energie gehabt. Ja, das ist tatsächlich so. Yes.
Ja. Wie können wir, also wenn wir eine Veränderung wollen, die anderen quasi immersive?
Letztendlich merkt jeder, wenn du konsistent bei deiner Sache bleibst, das merkt man. Man wird da auch getestet. Wir sollten dann zum Beispiel, wenn man sich verändern will und man merkt, angenommen ein Devotee merkt, ich muss demütig werden, ich komme nicht zur nächsten Stufe des Chantens ohne Demut. Und er war vorher nicht demütig. Das dauert vielleicht 2 Jahre, bis Leute das schnallen, dass er seine Veränderung, dass er wirklich sich verändert hat. Und der Devotee sollte einfach sehen, oh, ich war vorher nicht so demütig, ich habe Menschen verletzt und ich habe immer noch diese Keime in mir, das zu tun. Und deswegen werde ich jetzt einfach getestet, aber ich will meine Ernsthaftigkeit beweisen. Und er sollte dabei Krishna im Sinn dann haben. Ich suche bei Krishna zurück, der versteht mich. Mehr als 1 Million Mütter. Das ist doch super hier, ne? Diese Sache. Und die Devotees werden schon folgen. Das kommt schon nach einer gewissen Zeit. Ja. Kollege. Oh ja. Danke, war mir nicht die bewusst, ehrlich gesagt. Der Disappearance Day von Ramananda Roy. Ja. Ich habe gestern ein Schwert von Ramananda Roy gesehen. Ein zeremonielles Schwert. Ramananda Roy ist für uns als Chaitanya Bhaktas sehr, sehr wichtig. Aus 2 Gründen. Mehreren Gründen eigentlich. Ein Grund ist, dass er diese Diskussion geführt hat mit Chaitanya Mahaprabhu, die als Ramananda Samvada bekannt sind. Dort hat Lord Chaitanya die Rolle des Schülers eingenommen, um von Ramananda Roy zu hören, was das höchste, der höchste Inhalt des Krishna-Bewusstseins ist. Und es ist interessant, wie diese Diskussion verläuft. Es fängt auf einer sehr einfachen Stufe an und geht dann langsam Stufe für Stufe höher und höher und höher. Und Ramananda Roy hat schließlich dann, Lord Chaitanya hat ihm schließlich dann Fragen gestellt. Was ist die höchste Trennung? Sagte Ramananda Roy, die Trennung von Devotees. Was ist das höchste Lied? Das Lied, was Radha und Krishna Lob heißt. Was ist die höchste Bildung, Ramananda? sagte Chaitanya. Das die Bildung, die zu Liebe zu Krishna führt. Da finden wir plötzlich den kleinen Katechismus des Krishna-Bewusstseins. Katechismus heißt, dass eine Lehre dargebracht wird in Form von ganz prägnanten Fragen und ganz prägnanten Antworten. Hier ist der kleine Katechismus des Bhakti-Yogas. Es kommt im 8. Kapitel des Madhya-Lilas vor. Wenn man das lesen möchte, kann man es sehen. Auch Ramananda Roy. Das ist in der Kürze. Ich muss euch ehrlich sagen, Ramananda Roy, wenn man die Diskussion versteht, dann läuft einem der Schauer über den Rücken, wenn man nur den Namen hört, was da besprochen wurde. Ich habe noch eine Lila-Geschichte. Gehen wir mal ganz hier von zu den Lila. Ramananda Roy schulte in Jagannath Puri einige Devadasis darin, den höchsten Herrn durch Tanz zu erfreuen. Und er schmückte die Devadasis und zeigte ihnen somit, wie sie sich äußerlich herrichten konnten zur Freude des Herrn. Nun, eines Tages kam ein bekannter, bedeutender Sannyasi zu Chaitanya Mahaprabhu, der über Krishna Lila hören wollte von ihm. Dieser Pradyumna, der Sannyasi. Was? Pradyumna Mishaya, dieser Name lag mir auch auf der Zunge. Und kam dorthin und Lord Chaitanya sagte, ich weiß, wer am besten über Krishna Tata sprechen kann. Das ist Ramananda Roy. Gut. Sannyasi kannte ihn nicht, wurde empfangen. Ramananda Roy wohnte beim Jagannath Vallabha-Gärten und hielt sich da. Und der Diener empfang ihn und wartete. Er sagte, du musst warten. Ramananda Roy ist noch gerade beschäftigt. Pradyumna Mishra bekam dann heraus, dass er mit diesen Devadasis, wunderschönen Tänzerinnen, sie einführte in die Künste des Tanzes. Und kriegte zu viel. Also, ich bin Sannyasi und der ist so, dass er die Tanzmeister sozusagen ist. Und hatte vielleicht auch Gedanken, ob die ethischen und moralischen Vorstellungen und Handlungen jetzt so gut sind von dem. Man weiß ja, Tanzmeister und viele Frauen, da liegt eine gewisse Spannung schon in der Anlage da. Nicht? Und ich soll von dem lernen. Ich kann nicht. Und ging einfach weg. Kam zu Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu hatte das inszeniert, um ihn den Asketenstolz zu nehmen. Und dann klärte er ihn auf über die Herrlichkeit Ramananda Roys, dass er völlig über die körperlichen Ebene stehe und bereits in seiner spirituellen Identität dem Herrn diene und so weiter. Und wo diese Dualität von Mann und Frau nicht mehr da ist, und preiste Pradyumna Mishra gegenüber Ramananda Roy. Und dann war Pradyumna Mishra, hatte seine Irrtümer beseitigt und konnte, ging wieder hin und dann empfing ihn auch Ramananda Roy und unterrichtete ihn in Krishna Katha. Den Asketenstolz, der musste erst gebrochen werden. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Aber jetzt, es ging jetzt nur um Asketen, es ging die Herrlichkeit Ramanandas Roy, ist, dass er auf der allerhöchsten Ebene des hingebungsvollen Dienstes ist, eben Raga Bhakti, völlig absorbiert war und eigentlich schon in seiner spirituellen Identität diesen Service tut. Wir hören aus dem Chaitanya Charitamrita, dass er die Gopi eine Mischung, was Vishaka ist, und auch dem Freund von Krishna, dem Arjuna. Diese Persönlichkeiten kommen ihnen zusammen, oder vielleicht können wir es einfacher verstehen, diese Charakteristika kommen ihnen zusammen. Aber er ist wirklich das sollten wir jetzt nicht so übertragen sehen, er ist diese beiden Persönlichkeiten sind erschienen in der Form Ramananda Rois. Man kann ihn nicht nach gewöhnlichen Merkmalen oder Äußerlichkeiten messen. Das geht nicht. Vaishnavera Kriya Mudra Vigyena Bhujaya, eben dem allergrößten Wissenschaftler der transzendentalen Wissenschaftler, transzendentalen Wissenschaft. Damit ist jetzt nicht Albert Einstein gemeint mit dem größten Wissenschaftler. Also selbst dem größten Wissenschaftler fällt es schwer, die Merkmale eines Devotees zu verstehen. Eines Devotees auf dieser Ebene, wohlgemerkt. Gut. Vielen Dank, dass du jeder kann ein bisschen darin lesen. Besonders diese Frage- und Antworten-Sitze, da hat man in der Kürze ziemlich zusammengefasst, worauf es ankommt im Bhakti-Yoga. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.